Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, hier direkt aus dem Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller, bei mir zu Gast ist der Anlagechef der Basler Kantonalbank, der Sandro Merino. Ganz herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei uns in der BKW.
Uns hat das Arbeitsleben wieder voll eingeholt, nicht mehr mit Ferien. Und es geht auch noch eine Zeit, bis wir in der Ferien sind. Das heisst, wir sind voll drinnen. Heute haben wir zwei Schwerpunkte. Das eine ist, wir schauen auf die Notenbanken. Wir haben noch neue Ergebnisse aus der Eurozone, die wir genauer anschauen. Aber zuerst wollen wir über ein grundsätzliches Thema reden, wo mir aufgefallen ist, in einem Artikel auf cash.ch, wo ein Milliardär, der reich geworden ist an der Börse, sagt, das Value Investing, das sogenannte Aufspüren von tief bewerteten Aktien und es dann wiederverkaufen, wenn sie wirklich teuer sind, das funktioniere nicht mehr. Und da finde ich, das ist eine interessante Aussage. Stimmt die oder stimmt die nicht? Weil eigentlich ist das, was die Börse interessant macht, ist ja eigentlich, das ist eine Art, man kauft tief und kann teurer verkaufen. Herr Merino, wenn Sie so Aussagen hören von einem Fachmann, der ja mit dem viel Geld gemacht hat, geben Sie ihm recht oder was sehen Sie anders?
Ja, das ist natürlich ein bisschen eine philosophische Frage, oder? Weil das sogenannte Value Investing sagt etwas sehr Einfaches. Man versucht, Aktien zu finden, also Unternehmen zu finden, die mehr wert sind als der Preis, wo aktuell dass so eine Aktie kostet, Cash, oder? Also das ist etwas, wo preiswerter ist als der innere Wert. Und natürlich scheidet sich dann Geister bei der Frage, wie bestimme ich den Wert von etwas, oder? Da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze, verschiedenste Überzeugungen. Ist das eine kurzfristige Sicht, eine langfristige Sicht? Ist das taktisch, strategisch, beruht es auf privater Information, also ich rede jetzt nicht von illegaler Insider-Information, sondern jemand weiss einfach viel über eine bestimmte Industrie oder einen bestimmten Bereich. Und da scheidet sich halt Geister, oder? Da gibt es halt zwei philosophisch grundsätzlich verschiedene Arten von Investoren. Die einen sagen, Anlageklassen wie Aktien oder Unternehmensanleihen, die haben einfach eine intrinsische, langfristige und zum Glück, wie die historische Erfahrung zeigt, positive Rendite. Also ich glaube daran, dass ich mit Aktien im Allgemeinen, also mit einem Index, mit dem Aktienmarkt, 7% pro Jahr nominal über die nächsten 10 oder 20 Jahre erwarten darf. Und dann halte ich es aber für viel weniger plausibel, dass ich dann kann 9% pro Jahr erreichen kann. Oder 18 oder 25. Wenn ich den Glauben nicht habe, dass es gelingt, durch besondere Cleverness eine Überrendite zu erwirtschaften, dann bin ich ein eher passiver Investor. Oder? Das heisst, ich sage es, die Versuche, die erwartete Rendite zu übertreffen, da gibt es sicher irgendjemand, der Glück hat. Oder? Wenn 10'000 Leute das probieren, dann wird einer von denen vielleicht Milliardär. Aber von diesen 10'000 verlieren vielleicht auch 50 den gesamten eingesetzten Betrag. Von denen redet man dann weniger. Aber im Schnitt ist es eigentlich so, dass wenn man aktiv investiert, muss man ja eigentlich in der Nähe von deren erwarteten Rendite landen. Wenn 100 Leute aktiv investieren und ich nehme einfach den Durchschnitt, dann werden sie wahrscheinlich einfach die durchschnittlich von dieser Anlageklasse gelieferte Rendite abwerfen. Und andere sagen halt, nein, ich glaube, ich kann es, weil ich kann einfach besondere Fähigkeiten letztlich, besonderes Wissen oder besondere Informationen oder besonderen Prozess. Und ich glaube, aufgrund von dem ist es möglich, nicht die 7% zu kriegen, die man im Durchschnitt hat, sondern etwas deutlich überdurchschnittlich. Und das ist natürlich ein bisschen, da scheiden sich Geister und da könnte man jetzt endlos philosophieren und debattieren und versuchen zu identifizieren, ja, welche Kompetenzen, welche Qualifikationen, welche Charaktereigenschaften oder welche Leistungsausweis muss jemand aufweisen, damit man ihm abnimmt, dass er nicht 7% macht wie alle anderen, sondern 12%. Und das ist natürlich eine unendlich komplizierte Diskussion.
Ja. Aber haben Sie denn irgendwelche Komponenten in der Beurteilung von Aktien verändert, dass der Milliardär das sagt? Er sagt, früher ist es noch gegangen, heute geht es nicht mehr, es ist nicht möglich, überhaupt noch Titel aufzuspüren. Ist das so? Hat er recht?
Ich weiß jetzt nicht genau, warum er zu dieser Überzeugung kommt. Vielleicht hat er mal ein paar Jahre schlechte Rendite gehabt und seine Methode funktioniert plötzlich nicht mehr. Und dann sagt er, es kann gar nicht mehr funktionieren. Ist vielleicht auch ein bisschen zu direkter Schluss. Aber ich sehe jetzt keinen grundsätzlichen Grund, warum das jetzt nicht geht. Natürlich, technisch gesehen, wenn man sich die Bewertungsmethoden anschaut, geht es ja immer darum, Gewinnerwartungen für die Zukunft zu formulieren. Oder? Und es ist natürlich einfacher, eine Erwartung zu formulieren für ein Unternehmen, das relativ stabilen Geschäftsgang hat und ein stabiles Geschäftsmodell hat und quasi ein normales Wachstum von 2, 3, 4, 5, 6 oder 7% vom Umsatz hat jährlich. Oder? Wenn ein Unternehmen natürlich, wie das bei gewissen Technologietiteln ist, der Umsatz jedes halbe Jahr verdoppelt, weil es ein Boom ist, dann wird es auch schwierig, das zu bewerten. Weil dann hängt ja alles davon ab, ob das Überwachstum noch länger anhaltet oder nicht anhaltet. Und dann geht es weniger um fundamentale Sachen wie Marge, Umsatz etc., sondern es ist einfach die Frage, ob das explosionsartige Wachstum für 3 Monate oder für 3 Jahre anhaltet. Oder? Dann ist es auch schwierig, solche Unternehmen zu bewerten.
Ich frage mich einfach immer auch, kann man überhaupt rational die Börse bewerten? Weil eben, also die Technologieaktien, die sind ja Fantasien geschuldet, dass es so abgeht. Wenn man Nvidia ausrechnet, hat man kürzlich jemanden vorgerechnet, wie viel Gewinn die müssen machen pro Jahr, damit der Aktienkurs, die haben überhaupt auch gerecht werden. Das geht, das wird nie gehen.
Das ist halt der Glaube, es gibt ja so etwas wie Spekulationsblasen, oder? Wo eigentlich an der Börse Titel gekauft werden, wo implizit die Annahme dahinter steckt, dass ein Unternehmen 10 Jahre lang den Umsatz verdoppelt oder so irgendetwas. Das hat es immer wieder gegeben, oder? Handherum gibt es aber einen Erfahrungswert. Das heisst, es gibt eine Bandbreite von Bewertungen von Aktien, die im historischen Bereich liegen, von sehr teuer bis sehr günstig. Und da haben wir einen Faktor 6 zwischen gewissen Parametern. Also es ist doch auch eine wahnsinnige Spannbreite, was man bereit ist, in verschiedenen wirtschaftlichem Umfeld, in verschiedenen wirtschaftlichen Umfeld für ein Unternehmen zu zahlen. Wenn man tief in einer schweren Rezession steckt oder wenn die Zinsen schnell steigen, können die Bewertungen sehr tief sein. Wenn aber eine Boomphase ist mit starkem Wachstum und tiefen Zinsen, dann haben wir es auch erlebt, dass wir sehr hohe Bewertungen haben. Also die Ausschläge gibt es in einem Bereich, wo man ökonomisch nachvollziehen kann. Sie gibt sie aber in Einzelfällen für einzelne Unternehmen auch in einem Bereich, wo man irgendwie, dann ist es einfach Glaubensfrage, oder? Ist jetzt, ja.
Schon eine Frage stellen. Also Value Investing nehme ich jetzt an, macht ja BKB auch. Aber sonst kaufen sie einfach Index und dann ist es ja einfach. Dann gehen sie noch in die Ferien ein Jahr lang.
Nein, es ist aber nicht unsere primäre Anlage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Value Investoren sind, oder? Wir sind eigentlich nicht in dem Sinn von einer bestimmten Doktrin, Unterzeichner. Also wir gehören zu keiner Anlegerphilosophie zu, sondern wir versuchen einfach herauszufinden, was sind sinnvolle Argumente in diesem Marktumfeld. Und 2 Jahre später argumentieren wir vielleicht anders, weil wir einfach merken, diese Art und Weise, Sachen zu erklären, funktioniert einfach nicht. Also wir sind da relativ, was würde man sagen, agnostisch, was so Investmentüberzeugungen betrifft. Also wir sind weder Momentum, noch technische Analyse, noch Value, obwohl wir all die Techniken anschauen und versuchen zu verstehen, ob die heute einen Mehrwert haben, oder?
Aber Sie haben ja in der Sendung schon mehrfach gesagt, dass Sie Technologiewerte in den USA empfehlen.
Ja, das
ist ja Value Investing.
Das ist aber aus der anderen Optik. Das ist einfach aus der strategischen Sicht, wo wir einfach sagen, wenn Sie nur Schweizer Aktien kaufen, dann haben sie keine Technologie in ihrem Aktienportfolio, im Wesentlichen, oder sehr, sehr wenig. Und wir glauben strategisch, dass die digitale Technologie auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, oder sagen wir mal 10 Jahre, durchaus in der Lage ist, Renditen zu erreichen, die überdurchschnittlich sind im Vergleich mit anderen Sektoren. Ergo sollte man als Schweizer Aktieninvestor vielleicht 5 oder 10% vom Portfolio auch in US-Titel, insbesondere in Technologietitel, investieren, mit der Erwartung, dass man vielleicht im Rückblick in 10 Jahren dann 2-3% besser gefahren ist, in Franken natürlich, nach allen Wechselkurseffekten, als wenn man nur Schweizer Aktien hat. Also das ist eine strategische Wette, oder?
Das ist eigentlich Value Investing in Sektoren, in Branchen, wo man versucht zu erkennen, wo sich die anentwickeln.
Ja, also zum Beispiel Finanzaktien, Dubes-Aktien ist als Value Investor zum Beispiel eine gewesen, wo immer wieder als Value Value-Investing bei gewissen Investoren gegolten hat. Also es ist immer noch, es gibt dann nicht das Value-Investing, sondern es gibt der Value-Investor mit seinem Ansatz. Und wenn natürlich eine Aktie zu einem Kursbuchverhältnis von 0,3 gehandelt wird, oder, dann ist quasi die Bilanz dreimal mehr wert als die Aktie. Preis, oder? Dann ist man in einer sehr unterbewerteten Phase. Aber die Erfahrung zeigt, die Unterbewertung kann auch 10 Jahre andauern.
Das ist der Punkt, den man eigentlich am Schluss nie weiß.
Dann immer auch ein Trigger, also irgendein Auslöser, ein Katalysator, dass die Bewertung sich normalisiert. Und das gehört natürlich, das ist dann auch immer ein bisschen die Frage, woher will man das wissen, oder?
Und das meine ich mit rational. Man kann Recht haben und trotzdem passiert nichts, weil die Fantasie nicht da ist. Das ist ein bisschen das, was ich an der Börse so schwierig finde. Aber das ist ja...
Genau, darum sage ich halt, es ist schwierig, also für uns jetzt in unserem Anlageteam ist es schwierig, sich quasi zu bekennen zu einer bestimmten Anlagephilosophie, sondern wir sagen, es gibt eine Toolbox und in gewissen Marktphasen ist man besser beraten, sich mit diesen Tools zu entscheiden. In anderen Phasen wechselt das, aber wenn man sozusagen glaubt, dass etwas immer und in jedem Umfeld funktioniert, dann kann das gefährlich sein.
Super, danke vielmals für die Einschätzung, wo man merkt, da hat jemand viel Erfahrung und ist schon lange dabei. Schauen wir jetzt auf die aktuellen Ereignisse. Sie schreiben Ihren Newsletter, der einmal in der Woche von Ihnen veröffentlicht wird, auf bkb.ch. Kann von euch auch aufgerufen werden, wenn ihr jetzt hier zuhört, kann ich empfehlen. Dann geht es um die Eurozone, um den ICAPS Manager Index, der veröffentlicht worden ist, das ist schon letzte Woche gesehen und wo besser ausgefallen ist, als man gedacht hat. Es geht darum, Punkte, das ist nicht so entscheidend jetzt, aber Sie sagen Vorsicht, man darf nicht jetzt falsche Erwartungen haben, dass der so gut abgeschnitten hat. Was ist der Hintergrund?
Also wir haben ja in der Eurozone als Ganzes im ersten Quartal, auch im zweiten Quartal, relativ träges Wirtschaftswachstum. Also es ist zäh, gehört immer wieder aus Deutschland, oder? Die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum und auch die Stimmung in der Industrie, zum Beispiel heute ist der IFO-Index publiziert worden, ist alles sehr bescheiden, sehr mit wenig Glanz und wenig Dynamik, eher ein bisschen düster alles. Man hat immerhin 0,7% plus, also man ist auch nicht in einer Rezession, man darf es dann auch nicht gerade zu übertrieben negativ anschauen, aber es ist zäh und so am Rand von der Stagnation insgesamt. Deswegen sind dann Zahlen, die besonders gut sind, fallen dann natürlich auf und das ist der Fall für Frankreich, die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes. Wenn man die Zahlen aber genau studiert, dann sieht man, da ist der Olympiadeneffekt wahrscheinlich maßgeblich und hat man einen gewissen Überschuss für den Juli und wahrscheinlich gibt es dann halt für den nächsten Monat dann entsprechend wieder eine Korrektur, sodass man im Mittel wieder eher in dem bescheidenen und eher träge, wieder eher mit einer trägen wirtschaftlichen Dynamik rechnen muss. Also wir haben quasi die Euphorie von einer guten Wirtschaftskennzahl ein bisschen gedämpft und gesagt, jo, das ist wahrscheinlich nur eine einzelne gute Note, die die Wirtschaft überkommt und die nächste Prüfung ist dann wieder im eher durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Bereich. Also das ist so ein bisschen das Statement, das wir abgeben zu den französischen Zahlen.
Darum wird es wahrscheinlich nicht nur in der Eurozone, sondern auch in der Schweiz und auch in den USA auf Leitzinssenkungen auslaufen. Bevor wir über das noch zum Schluss reden, würde ich gerne noch mal fragen, was ist denn eigentlich der Grund nochmal, warum die Eurozone, Zitat von Ihnen, eher ein düsteres Bild abgibt?
Ja, es sind verschiedene Gründe. Also zum einen hat man das starke Wirtschaftswachstum und das Zusatzwachstum aus China fällt weg. Man hat mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine gewisse strukturelle Schwierigkeiten bekommen. Oder? Dann haben wir auch demografische Effekte. Also wir haben die Babyboomende Generation. Wir haben irgendwie eine kuriose Situation mit sehr tiefer Arbeitslosigkeit, tiefem Wachstum. Und einem Fachkräftemangel, wo ein bisschen grassiert, oder? Also wir haben so verschiedene strukturelle Gegenwind und auch die US-Wirtschaft läuft zwar ordentlich, aber jetzt auch nicht auf volle Touren, sodass es einfach das globale Bild gibt, halt so ein bisschen gemischtes, gedämpftes Bild. Und die Eurozone als stark exportorientierter Wirtschaftsraum ist da betroffen. Dann haben wir Großbritannien, wo aus mit dem Brexit ganz, ganz miserable wirtschaftliche Zeiten hinter sich hat, fällt sozusagen als kleiner Beitrag für eine bessere wirtschaftliche Situation auch noch weg, oder? Und in dem Sinn haben wir auch Strukturwandel. Wir haben die Elektrifizierung im Automobilbereich begünstigt jetzt die deutsche Automobilindustrie nicht, sondern stellt sie eher vor Herausforderungen. Und da kann man viele so Elemente aufzählen, die dann insgesamt halt eher ein gedämpftes Bild abgeben.
Ja, und vor allem jetzt nicht einen einzigen Satz gehört, wo ich das Gefühl hatte, okay, es könnte wieder mal wechseln.
Ja, Perspektiven sind eigentlich nicht so schlecht. Wir haben ja keine Rezession, das dürfen wir nicht vergessen. Wir könnten ja minus 1% Rezession an Wirtschaftsschrumpfung, aber haben wir nicht. Wir sind immer im Wachstumsbereich. Aber es ist halt so ein bisschen zäh. Wir haben aber auch nicht wahnsinnig hohe Wachstumserwartungen. Also die Eurozone wird nicht mit 3% wachsen, oder? Vielleicht erreichen wir 2%, aber nicht 3 oder 4. Also wir haben auch eine Situation, wo das Potenzialwachstum und die Möglichkeiten, sozusagen wirtschaftlich zu prosperieren, ein bisschen begrenzt sind, oder? Wir jammern ja auf hohem Niveau, relativ zum Rest der Welt, was pro Kopf Einkommen sind und so weiter. Also man muss immer ein bisschen den Maßstab vom Ganzen nicht vergessen, oder? Wir machen eine relative Diskussion, wie hoch könnte das Wirtschaftswachstum sein? 1,5. Jetzt ist es halb so gross, also ist das schlecht. Aber man darf sich jetzt auch nicht in eine Depression reinreden, wenn man die Gesamtsituation beurteilt.
Ist immer alles relativ. Reden wir zum Schluss über die wichtigste Droge von allen Börsenhändlern, nämlich Leitzinssenkungen. Das darf ich so sagen, oder? Das ist korrekt.
Er ist sicher ein Stimmungsaufheller. Nennen wir es das Koffein von der Börse.
Koffein von der Börse. Fangen wir an. Eurozone. Was erwarten Sie?
Also der nächste Zinsentscheid dürfte wieder nach unten, nach oben sein. Ein Viertelprozent. Und das ist... glaube ich, im Mitte September irgendwann, in 2 Wochen, der ist auch signalisiert. Aber noch wichtiger, der US-Zinsentscheid, also die EZB hat ja schon gesenkt, und die Schweizer Nationalbank ja auch. In dem Sinne ist es nicht so überraschend, wenn sie wieder senken. Aber die Amerikaner fangen jetzt am 18. September, am Mittwoch, fangen sie jetzt definitiv an. Oder? Das hat jetzt die Notenbank an der Notenbankerkonferenz Jackson Hole, das ist so ein Meeting, wo über Geldpolitik diskutiert wird, hat relativ klar signalisiert, also es müsste jetzt sehr viel Unerwartetes passieren bis Mitte September, wenn jetzt der erste Zinsschritt nach unten für den US-Dollar-Leitzins nicht käme.
Oder? Also, ich darf sagen, das haben Sie schon mal gesagt.
In dieser krassen Deutlichkeit glaube ich nicht, aber Sie haben recht, wir diskutieren schon lange und jetzt ist sie glaube ich da. Also 18. September mache ich jetzt hier eine Notiz in mein Büchlein und wenn das nicht kommt, dann bin ich also wirklich überrascht.
Dann gibt es ein Stück Kuchen für mich, weil ich hier... Genau. Gut, und genau. Und was passiert dann, wenn das kommt? Dann gibt es weiter eine Seitwärtsbewegung, wie man sagt, wenn man den Markt beobachten oder was passiert also dann?
Wenn es passiert, würde ich sagen, wenn der Zinsschritt wie jetzt signalisiert, telegrafiert und vorauskommuniziert kommt, dann passiert nicht viel, weil dann ist ja das, was erwartet ist. Es ist noch im Raum, ob sogar 0,5% statt 0,25% gesenkt wird. Das ist eher unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt 0,25% erwarten. Aber dann in schneller Reihenfolge, denn bis zu 7 Zinsschritt bis Mitte nächstes Jahr. Also die US-Zinsen, die Leitzinsen dürften von aktuell 5,25 bis auf in die Nähe von 3,5 zurückgehen. Oder in den nächsten 12 Monaten. Oder? Das ist eine ziemliche Wende jetzt im Zinsumfeld.
Letzte Frage von dieser Sendung, das erwähnen Sie auch noch im Newsletter, der starke Schweizer Franken. Da muss jetzt die Nationalbank wahrscheinlich auch noch mal reagieren. Müssen wir uns da Sorgen machen, wie ist die Situation für die Exportwirtschaft?
Ja, am 26. September ist dann die Schweizer Nationalbank als letzte von diesen drei wichtigen. Ich würde sagen, der ist erwartet im Markt, 0,25% von 1,25 auf 1%. Und es gibt verschiedene Gründe, den Zinsschritt zu machen. Zum einen, die Inflation ist inzwischen recht stabil, unter 1,5%, also durchaus und eindeutig im Bereich von der Preisstabilität, so wie man in der Schweiz versteht. Denn der Schweizer Franken ist nach wie vor ein bisschen stark gegenüber dem Euro.
Was ist der aktuelle Kursdurchschnitt? Wir sind
bei ungefähr zwischen 94 und 95 Rappen pro 1 Euro.
Aber ich meine, das ist Wahnsinn. Ich erinnere mich noch, wo das Abend ist. Das hat man sich jetzt gewöhnt, oder?
Ja, wir haben natürlich ein signifikantes Inflationsplus in der Eurozone, oder? Und das ist ja, was langfristig den Wechselkurs treibt. Also wenn man 1-2% mehr Inflation hat in einer Währung gegenüber einer weniger inflationierten, dann hat man halt 1-2% pro Jahr im Schnitt Abwertung. Und nach 10-20 Jahren sind es halt 20%. Und es gibt noch andere Gründe natürlich. Der Euro ist eigentlich schwach. Er sollte irgendwo eher bei 1-1 sein oder so etwas, oder? Aber er ist nur bei 1,20 im Gleichgewicht. Und, oder 1,05, also, aber es ist deutlich weniger, als wir früher gesehen haben. Das ist schon so. Aber ja, also die Senkung durch die SNB ist wahrscheinlich durch eher nicht allzu dynamische Konjunktur, starke Franken, Probleme eben im Industriebereich in der Schweiz, also die Industrieunternehmen, das produzierende Gewerbe, auch in Abhängigkeit von dem, was in der Eurozone natürlich passiert, als wichtigste Exportdestination, leidet auch ein bisschen unter der schwachen Konjunktur. Das übertreibt sich auf die Schweiz. Und mit all diesen Argumenten glaubt der Finanzmarkt im Moment, dass die SNB am 26. September den Zins um 0,25% senkt.
Gut, damit sind wir am Ende von dieser Sendung. Herr Marino, wir haben wieder viel zu fest überzogen. Aber es ist einfach interessant. Dankeschön vielmals, haben Sie sich Zeit genommen. Gute Woche.
Dankeschön, Herr Keller. Merci vielmals. Ihnen auch.
Das war es von Prime Invest. Abonnieren doch die Sendung. Das ist kostenlos möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Immer auch aufgeschaltet auf primenews.ch. Wir haben die Sendung am Montag Nachmittag aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird sie am Dienstag oder sonst spätestens am Mittwoch am Morgen. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.